Herzlich willkommen zum Exchange-Vortrag. Ich habe einen neuen Job. Ich wollte auch kurz nachfragen zu Heiko. Es ging ja gerade ein paar Mal am Ende hin und her wegen dieser Empfängervalidierung. Und ich konnte es auch nicht überprüfen, weil ich habe kein Exchange, wo man das rumpft. Aber das ist eine Anleitung, die mir mal ein Kunde geschickt hat und die ein paar Mal positiv von anderen bestätigt worden ist. Man kann Exchange auch beibringen, dass er sofort sagt, den Empfänger kenne ich nicht. Was wir gerade am Ende noch diskutiert hatten. Also wer will, kann das mal versuchen nach dieser Anleitung nachbauen. Das hat uns der Arne Tiedemann aus Hamburg geschickt von der Hamburg Cloud und mir haben ein paar gesagt, jo, das hat tatsächlich funktioniert. Also nichts ist unmöglich für die, die das noch als Nachtrag zum Exchange haben wollen. So, und jetzt nur zu irgendwas Vernünftigem. Ja? Wir wollten ja auch Mail-Server machen. Ja, einige haben es ja schon mitbekommen, die letzten Jahre, man entwickelt sich ja weiter. Früher war das immer Postfix. Postfix ist mittlerweile überall so angekommen bei denen, die nicht Excel machen wollen. Oder die immer noch glauben, Exchange wäre ein Mail-Server. DAFCOT ist auch ein sehr spannendes Thema. DAFCOT mit Timothy Rainen haben wir ja auch ein paar Mal in den letzten Jahren hier schon vorgestellt, sodass ich jetzt hier gar nicht die grundsätzliche Grundsatzvorstellung machen möchte. Was ist DAFCOT, was ist IMAP, was ist POP3? Sondern ich möchte mir ein ganz, ganz spezielles Teilchen davon raussuchen, was nämlich sonst normalerweise bei diesen allgemeinen DAFCOT-Rundumschlagsvorträgen der letzten Jahre immer zu kurz gekommen ist, nämlich die Cluster-Tauglichkeit, die der DAFCOT mitbringt oder allgemein, wie man halt IMAP-Server clustert. Denn wir wissen ja alle, es soll und muss immer hoch verfügbar sein, zumindest behauptet man das, dass es das muss, aber keiner sagt eben so richtig, was ist die richtige Lösung und wie kriegen wir das alles vernünftig hin. Das heißt, wenn ich als Admin irgendwie Mails hochziehe und ich sage einfach, Mensch, das ist eine einzelne Maschine, die hat ein Dateisystem, das sind auf zwei Festplatten, das wird schon halten, dann gilt das ja da draußen als grob fahrlässig. Da wird ja schon fast genötigt, irgendwie einen HA-Cluster daraus zu bauen. In der Praxis ist es dann immer so, dass das Prinzip gemacht wird, irgendwie ist da so ein bisschen HA drauf, ohne dass es tatsächlich gut abgesichert ist. Und am Ende wird das System erfahrungsgemäß gerade deshalb irgendwann mal down sein oder Daten zerstört worden sein, gerade weil es auf HA ausgelegt war. Denn man kann sich ja ausrechnen, wenn man so ein Dateisystem shared und zwei Nodes behaupten beide, ich bin alleine der Master und schreiben da rein, dann habe ich natürlich gar nichts mehr und es wäre vielleicht viel besser gewesen, es einfach nur auf einer lokalen Festplatte zu speichern, statt im SAN mit zwei Links. Also das allgemeine Clusterproblem, was wir da so haben, ein bisschen Hochverfügbarkeit geht nicht. Und da ist es einfach so, dass DAFCOT ein paar nette Sachen entwickelt hat in den letzten Jahren, sodass man sich die Frage stellen muss, warum ist Cluster eigentlich überhaupt noch ein Thema und ein Problem, das kann man ganz einfach machen. Und richtig, genau, das ist auch meine Botschaft. Vergessen Sie das Ganze, was man bislang dazu in der Vergangenheit gemacht und getan hat. Es klappt mit wenigen Kommandozeilen, mit DAFCOT out of the box und ehrlich gesagt, großartig was anderes wollen Sie heute nicht mehr machen. Oder ihr. Schauen wir uns einfach mal ganz allgemein an, wie kann man solche Systeme clustern. Das ist jetzt natürlich auch was, was man auch auf andere Dienste übertragen muss, was gar nicht unbedingt jetzt nur mit DAFCOT was zu tun haben muss. Das kann man auch für Webdienste oder andere Verfahren einfach überlagern. Ich habe natürlich immer diese klassischen Active-Passive-Systeme, also zum Beispiel irgendwie sowas. Ein System arbeitet, das andere tut nichts, also so eine Mitarbeiter-Chef-Beziehung oder so, weiß ich nicht. Meistens ist der Mitarbeiter der wichtigere von den beiden, aber gut. Und die teilen sich halt natürlich irgendwie dasselbe Wissen. Ja? Also sie müssen ja irgendwie gemeinsam aufs Dateisystem irgendwie zugreifen können. Und das kann eben zum Beispiel ein SAN sein mit zwei Loons oder eben ganz klassisch DRBD, wenn wir das mit Open-Source-Bordmitteln machen. Wir haben zwei Festplatten in jedem System, die fahren eine Netzwerkverbindung untereinander. Und was links als Block auf dem Dateisystem geschrieben wird, wird auch nach rechts rüber repliziert. Also im Prinzip so eine Art Netzwerk RAID 1 über zwei Festplatten oder über zwei Computer. Aber dann ist auch klar, wenn ich darauf kein Cluster-Dateisystem habe, dann gibt das irgendwann halt Murks. Aber das ist das, wie man das eben klassischerweise auch gemacht hat. Dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, mir zum Beispiel mit einem Cluster-Dateisystem oder sowas wie NFS da ein Active-Active-System zu bauen. Also wirklich beide sind in der Lage, simultan Daten aus dem Storage zu lesen. Das heißt, ich habe natürlich auch kein Hackfleischproblem, aber ich brauche natürlich den ganzen Overhead, den so ein Cluster-Dateisystem mit sich bringt. Das kann ja auch ein Administrationsproblem sein, kann ja auch ausfallen. Gerade weil es ein Cluster-Dateisystem war, war es am Ende nicht mehr da. Das X4 hätte halt vielleicht einfach nur schnell FSCK gemacht und hätte wieder gelebt. Aber das bringt natürlich neben der Ausfallsicherheit auch noch sowas wie Breitenskalierung rein. Also dass ich natürlich sage, okay, ich habe auch den doppelten Anzahl von CPUs und doppelte Anzahl von Memories. Und vielleicht ist das eben dann auch einfach eine Performance-Skalierung. Das müssen wir natürlich bei solchen Cluster-Fragen immer irgendwie trennen. Ist das ein Cluster, der Ausfallsicherheit bringen soll, falls das System nicht da ist, muss schnellstmöglichst ein zweites System die Arbeit übernehmen, oder ist das ein Cluster, der Lastverteilung irgendwie bringen muss, weil ein System alleine das nicht mehr hinkriegt und ich den Cluster eben aus drei Systemen oder mehr irgendwie bestücken muss. Ja, und dann haben wir noch ein System, was wir uns hier eben heute auch anschauen, Active-Active-Replikation mit individuellem Storage, also wo schon zwei Systeme eben auch arbeiten können, aber beide eben ihr lokales eigenes Dateisystem haben. Also diese ganze Cluster-Dateisystem-Problematik fällt weg, wenn die sich nur über irgendwie ein Protokoll untereinander unterhalten können. Das kennen wir im Prinzip schon. Das ist MySQL-Replikation, LDAP-Replikation und. Alle möglichen Dienste können sich replizieren, das heißt, es sind autarke Nodes, aber jeder kopiert vom anderen die Daten und läuft autark durch die Gegend, und genau das schauen wir uns heute hier eben auch an. Und dann gibt es auch ein System, das bringe ich zur Klarstellung hier immer noch ganz gerne mit rein. Ich habe das so ein bisschen hilflos partitionierte Cluster genannt. Ich wusste nicht, wie man das sonst nennen sollte, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe ein paar Millionen Nutzer, die passen einfach, egal wie man es dreht, nicht mehr auf einen Rechner rauf. Und selbst wenn ich jetzt Active-Active zwei Systeme mache, passen da irgendwann auch nicht mehr irgendwie eine Million oder 10 Millionen Nutzer rauf. Das heißt, ich mache irgendwann partitionierte Cluster. Ich sage einfach, okay, User 1 bis 500.000 ist da, die anderen sind dort, die dritten sind dort. Was im Prinzip... Hä? Sharding, okay, wieder was gelernt, ja. Und wie heißt es aber auf Deutsch? Ich bin ja immer ein Freund dann von... Ja, also heißt es immer noch partitionierte Cluster. Ja, okay, you got me. Das ist eine gute Frage. Gruppenarbeit, partitionierte Gruppenarbeit. Gut, also wo ich das einfach dann aufteile, schauen wir uns gleich an. Und so weiter. Also, Breitenskalierung im partitionierten Cluster, fangen wir genau mit der letzten Sache eben einfach mal an, um auch zu wissen, worüber wir heute eigentlich nicht reden oder wie wir das einsortieren. Das heißt, ich baue solche Systeme, dass die Nutzer einfach in ihrem Authentifizierungs-Backend, MySQL oder LDAP, ihren speziellen Home-Mail-Server hinterlegt haben. Da steht dann, das ist Mail 1, das ist Mail 2, das ist Mail 3 in meinen User-Records. Das heißt, man baut davor halt irgendwie ein System, was die User da irgendwie hinroutet zu ihrem Zielsystem, aber genau genommen haben die auch nicht Redundanz über alle 5 oder 10 Systeme, die es gibt, sondern sie sind ja auf einem Zielsystem fest verdrahtet, und wenn das nicht da ist, dann ist Schicht im Schacht. Genau genommen ist das nicht ein Mail-Server, sondern es sind halt 10 Mail-Server, die bloß nach außen unter einem Hostnamen angesprochen werden, und ich habe halt, salopp gesagt, nicht einen Provider, sondern 10 Provider gebaut, nämlich Provider 1 bis 10, alle unter meinem Namen, aber genau genommen sind die völlig autark und haben erstmal so nicht viel miteinander zu tun, die einzelnen Nodes. Und das heißt eben auch, wenn ein so ein Knoten ausfällt, bringt mir so ein Cluster an Verfügbarkeit genau gar nichts. Ja? Man könnte jetzt fast sagen, wenn ich 10-mal so viele Rechner habe, dann ist es auch 10-mal so wahrscheinlich, dass heute ein Rechner ausfällt. Richtig. Große Provider machen das. Ich kann jetzt nicht so direkt Namen nennen, aber wenn man so 12 Millionen Nutzer hat, kann man sich ja ausrechnen, dass die nicht mehr auf einen Rechner passen. Und die machen dann solche partitionierten Cluster. Cyrus nannte das früher immer den Cyrus-Murder-Cluster. Und ich habe immer versucht zu verstehen, was das dann mit Hochverfügbarkeit zu tun hat. Hat es nicht. Dann habe ich gesagt, Jungs, aber dann, wenn er das jetzt auch so macht, dann, wenn der ausfällt und der ist jetzt nicht nochmal andersweitig gesichert, weil er ja eigentlich alleine für 500.000 Nutzer sitzt, dann seid ihr doch auch 10-mal so oft down. Und dann war ja die Antwort von diesem Provider, ja, aber nur für ein Zehntel, und damit schaffen wir es nicht bis auf Heise. Das fand ich eine total plausible Logik. Ja? Okay, aber eigentlich total autark. Ja, natürlich mache ich eine gewisse Lastverteilung, aber ja, okay. So würde das Ganze dann im Bild halt ungefähr aussehen. Ne? Ich habe davor irgendwie diese IMAP-Proxies, da kennen wir auch, gibt es ein paar Programme, die heißen IMAP-Proxy oder haben andere Namen, oder Cyrus macht das selber, die fragen eben über die Authentifizierung ab, wo ist denn der Nutzer? Ne? Die laufen unter einem zentralen Hostnamen, mailprovider.de, können so ein Layer 3-4 Balancing davor noch haben, dass sie zu mehreren sein können, aber die haben den Storage halt auch nicht und müssen dann über TCP den Nutzer, der auf dem ersten partitionierten Cluster ist, dorthin eben auch weiter routen. Und Nutzer, der auf dem zweiten oder dritten Bereich halt liegt, der muss halt dann dorthin. Aber wie gesagt, eigentlich ist das ein lokales, einfaches, triviales Zielsystem. Ja? Insofern hilft uns das erstmal nicht weiter. Wir brauchen an der Stelle auch relativ viel Wissen, sage ich mal. Wir brauchen Layer 7 Load Balancing, also jemand, der das IMAP-Protokoll versteht, weil der macht ja die Authentifizierung mit dem Client. Der schaut sich den Nutzernamen an und sagt, ah, Klaus Müller, ich gucke aus dem LDAP nach, du musst darüber. Das heißt, das muss schon irgendwas sein. Perdition war eben auch so ein beliebtes Programm. Das kann DarfCode heute auch. Also wer das jetzt braucht, weil er 12 Millionen Nutzer hat hier von uns, der kann das mit DarfCode-Bordmitteln machen. Das ist eben sind ein paar Attribute, Proxy-Attribute, die ich da in der DarfCode-Authentifizierung abfragen kann, und dann wird der Nutzer dahin geroutet. Das Out-Backend gibt dem DarfCode, den ich da vorne einsetze, die Information, Achtung, der ist nicht hier, du bist ein Proxy, bitte route das per TCP-IP zu dem Rechner Nummer 2, 3 oder 4. Das heißt, das klappt mit POP3 IMAP und was ganz lecker ist, das klappt auch mit LMTP. Also ich kann auch dann tatsächlich da vorne die Mails zustellen und DAVCOD routet dann auch über das LMTP-Protokoll die Mail zum eigentlichen Storage-System, weil ich muss ja mich immer auch darum kümmern, dass die Mails auf dem richtigen Dateisystem am Ende gespeichert sind. Ja, wer das bauen will, wie gesagt, das sind die Parameter, zur Not auch dafür dann nochmal in die Doku gucken, aber eigentlich muss ich nur in den Out-Parametern reinschreiben, ja, der kriegt einen Proxy und übrigens sein Host ist die und die IP-Adresse und dann macht er ein TCP-Forwarding, im Prinzip sowas wie eine AI.NET-D. Ja. Die kann ich da vorne aber ohne Storage machen, die sind dumm, die sind trivial, die haben nur einen DAVCOD-Core mit ein bisschen Authentifizierung, die sind auch in 5 Minuten aufgesetzt und damit kann ich es auch einfach 4, 5 Stück vorne hinstellen, das klappt tatsächlich sehr einfach, aber wie gesagt, wenn das Zielsystem dann weg ist, bringt es das nicht. Ja? Was man auch machen kann, ist, dass ich nicht davor geschaltet so ein Proxy machen kann, sondern ich kann es auf den Backends diese Proxy-Funktionalität machen und dann lasse ich den Nutzer nach dem Zufallsprinzip auf einen dieser 10 DAVCOD-Backends hinten aufschlagen und wenn das Backend dann in der Authentifizierung nachguckt, ja, der ist sogar bei mir, dann bedient er den halt. Wenn er feststellt, nee, sein Host-Attribut zeigt auf einen anderen Rechner, dann leitet er ihn horizontal weiter. Also ich kann mir sogar so eine vorgeschaltete Struktur sparen und an der Stelle wird die DAVCOD-eigene Lösung wesentlich charmanter, weil überschaubarer gegenüber so einem Partition-Proxy, der da extra als separater Rechner oder Programminstanz noch davor sitzt. Okay. Dann haben wir diesen anderen Cluster-Typ, den wir uns vorhin angeschaut haben, diese Active-Active mit dem Shared Storage, wo wir also gesagt haben, wir haben mehrere Frontend-Server, die greifen alle auf irgendeinen NetApp-Filer oder irgendein anderes NFS oder sowas zurück. Das heißt, das Dateisystem ist auf allen Rechnern simultan verfügbar. Wenn links eine Mail im Mail ja reingeschrieben wird, kommt sie rechts auf den anderen Rechner ja genauso wieder im Netzwerkzugriff raus. Und NFS ist da normalerweise das Mittel der Wahl. Es gibt mittlerweile auch andere nette Dateisysteme, GlusterFS, ClusterFS und so weiter und so fort. Wobei man da sagen muss, die muss man halt unter Umständen auch administrieren können mit dem ganzen Overhead, der da entsteht. Da gibt es komplexere und einfache, aber das ist vielleicht unbedingt das, nicht das, was Leute sowieso schon im Betrieb verfügbar haben, sodass sie meistens halt einfach auf ein NFS aus dem SAN oder sowas oder von der NetApp zurückgreifen. An der Stelle habe ich immer so ein bisschen die Frage, mein SAN, ja, ich habe NFS, das ist hochverfügbar, dann frage ich, okay, aber wer macht das NFS? Na, das SAN. Sage ich, okay, aber warum ist das SAN jetzt auf einmal hochverfügbar? Weil wenn das weg ist, dann ist das Netzwerkdateisystem weg und dann habe ich vorne 10 Köpfe und die sind alle tot. Ja, mein SAN fällt nicht aus. Das ist eine pragmatische Sicht der Dinge, das kann man so machen. Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe schon SANs gesehen, die konnte man noch nicht mal mehr aus der Ferne resetten. Wir mussten hinfahren und den Stecker ziehen. Auch SANs, die gerade repliziert redundant über 2 SANs sich gegenseitig hätten mirrorn sollen. Gott, wenn die einmal richtig abgestürzt sind, sind sie beide tot und dann hilft wirklich nur noch Stecker ziehen. Auch das kann beim SAN natürlich passieren. Da muss man akzeptieren, dass das nicht mehr im Fokus ist, sich davor zu schützen. Total legitim. Man kann nicht alles machen. Aber natürlich ist der Glaube, das fällt nicht aus. Oder ich brauche keine Backups, ich mache doch Snapshots im SAN. Ja, ne? Kann man machen. So sieht das dann im Bild aus. Ich habe unten einen orangenen zentralen Storage-Block, der wie auch immer das halt an die Nodes verteilt. Aber Fakt ist auch einfach, jede Datei ist hier einmal gespeichert. Und wenn sie da weg ist, weil ich sie lösche oder weil es hops geht oder mir mehr als 2 Platten gleichzeitig um die Ohren geflogen sind, dann habe ich halt ein Problem. Ne? Aber im Endeffekt ist es jetzt total egal, wo der einzelne Nutzer aufschlägt. Der kann hier aufschlagen, der kann hier aufschlagen. Jeder kennt alles. Ja? Und gemeinsam teilen sie sich jetzt die Arbeit. Jeder hat nur ein Drittel, insofern ganz charmant. Aber wir haben trotzdem gewisse Designprobleme dabei. Denn Filesystemprobleme, das Dateisystem ist korrupt. Ja gut, dann habe ich es auf 10 Rechnern korrupt. Ja? Das schafft man dann doch bis auf Heise. Das ist also vom Design her gar nicht abgefangen. Ja? Auch der logische Datenbestand, das Dateisystem muss gar nicht korrupt sein. Es ist aber trotzdem einmal, warum? Weil ich R-RF Sternchen eingegeben habe ganz oben. Das ist uns tatsächlich schon mal passiert. Ja? Also das passiert einfach, wenn man, oder was auch sehr schnell passiert, weil man denkt, es ist nicht so wichtig, man muss nicht so aufpassen, einfach mal ein Change Mod oder ein Change Own mit minus R auf so einen kompletten Mailbaum ausführen. Das wird dann lustig, wenn Sie das X-Bit weggenommen haben und Sie erstmal anschließend überlegen müssen, was war ein Ordner, was war eine Datei, wie muss ich die Rechte denn einzeln wieder neu setzen. Das passiert. Ja? Menschlicher Fehler, man sagt, oh Scheiße, und wenn man schnell genug stoppt, dann betrifft es nur 10% der Nutzer und man kommt nicht bis auf Heise. Aber ja, ja, das ist also einfach, das wird für mich immer ausgeblendet. Leute, wer schon hier ein paar Mal saß, kennt meinen Spruch, Peepcake, problem exists between keyboard and chair, das Problem bin ich. Ja, für einen Großteil der Administrationsfehler mache ich doch nicht mehr die Technik heute verantwortlich, sondern Fehlbedienung durch mich. Und eine Fehlbedienung, die schön sofort repliziert wird auf alle Systeme oder im Cluster sich in Echtzeit verteilt, ist keine Absicherung. Ja? Weil wenn ich Daten lösche und sie sind überall weg, dann kann ich nur sagen, Replikation hat funktioniert. Also gerade bei so einem DRBD, ja, wenn ich das links weglösche im Dateisystem, ist das rechts in den Blöcken auch weg. Das ist null Backup. Mein Backup-Problem entsteht doch nicht, weil der in Flammen Also wer hat jetzt wirklich in den letzten 12 Monaten kaputte Rechner gehabt, die wirklich selbstzerstörerisch ein Feuer und... Also, nee. Wer hat selber schon mal Daten gelöscht in den letzten 12? Ja, danke. Ja, oder halt auch einfach Indexfehler. Ne? Der hat sich verschluckt, die Datenbank. MySQL hat sich verschluckt, der Index ist im Arsch, MySQL arbeitet nicht mehr. Ja, ich habe 3 MySQL-Server als Backup, Failover. Ja, dann macht der zweite, wenn der erste nicht mehr geht. Der mountet das dann rüber. Der Index ist immer noch kaputt. Was soll das? Ja, das ist natürlich ein Problem gerade von so einer Block-Replikation. Ja, Docroot vom Webserver, MySQL-Storage, den ich rüberziehe, all das. Es ist einfach immer noch im Eimer und damit nützt es mir nichts. Und das wird gerne übersehen, ich mache Shared-Storage-Systeme, die treffe ich immer wieder, für einen Großteil der Performance-Probleme verantwortlich. Denn das ist das eigentliche Problem, was ich im IMAP-Bereich, wenn ich höher skaliere, habe, ist nicht die CPU. Dual 6-Core, 3 GHz, die rechnet wie blöd, die langweilt sich den ganzen Tag. Ja, RAM kriege ich mittlerweile hunderte von Gigabyte pro Rechner, da kann ich 50.000 Nutzer an einem Rechner abfackeln. Das einzige Problem, was so ein IMAP-Rechner im großen Stil hat, ist, ich muss Daten von der Platte lesen, weil aus Sicht von RAM und CPU-Geschwindigkeit ist die Festplatte steinzeitmäßig 1994 stehen geblieben. Die liefert nichts. Ich habe ein I.O.-Problem hinten raus. Und wenn ich das dann schön 10 Frontend-Rechner habe, weil wir haben ja so viele Nutzer und einen NFS-Server hinten dran, dann ist das nach wie vor mein Performance-Flaschenhals. Bringt mir überhaupt nichts, die 10 Rechner. Gut, sie langweilen sich zu 10, ist auch schön, aber es ist schade ums Geld. Und sie heizen. Okay. Das heißt, DarfGod ist darum so ein geiles System, weil es wesentlich schneller im I.O. ist als seine ganzen Konkurrenten, namentlich Courier und Cyrus. Gibt es ja Benchmarks und so weiter. Das liegt unter anderem daran, weil Timo diverse I.O.-Optimierungen eingebaut hat, so Direct Memory Mapping und so weiter, dass er das schneller lesen kann und. Das funktioniert aber nur, wenn er das auch lokal in seinem Dateisystem exklusiv hat. Sobald ich so ein DarfGod Mail Storage vor einem NFS betreibe oder auf einem NFS betreibe, muss ich erstmal in der DarfGod Config das abschalten, das abschalten, das abschalten. Also namentlich sowas. Na? Memory Mapping, nö, lieber nicht. F-Sync, also immer schön den Schreibcache flaschen, also totaler Performance-Boost. Ja? Klar, immer, nach jeder Schreiboperation erstmal einen Cache flaschen, damit auch die anderen Nodes das mitkriegen. Index muss er anders behandhaben, ich weiß gar nicht, was das auslöst im Detail, aber ich fahre die ganze Zeit mit mindestens angezogener Handbremse. Mit dem Erfolg, dass die 3 Rechner natürlich auch mächtig am Schwitzen sind, weil sie ja alles quasi ohne Cache immer aus dem Netzwerk ziehen müssen. Nicht das Netzwerk ist so lahm, aber sie können nichts aus ihrem lokalen Cache vernünftig machen. Und wenn sie was schreiben, müssen sie es immer tatsächlich synken. Wer das mal ausprobieren will, einfach mal auf dem Desktop den Schreibcache deaktivieren und mal eine Woche damit arbeiten. Viel Spaß. Dann weiß man erstmal, wo Festplatten heute stehen. Und das ist natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Jetzt haben wir 3 Rechner und es ist immer noch lahm, also kaufen wir noch 3. Aber ja, nicht einen zweiten Storage. Das habe ich schon gesehen. Ich habe einen Kunden gehabt, der hatte korrupte Indizes, auch einfach, weil der konnte vorne gar nicht mehr schreiben. Dann war der Nutzer auf dem anderen Rechner, dann hatte der einen kaputten Stand, also quasi Split Brain oder also auch im NFS. Und die waren ständig kaputt, immer kaputte Indizes, keine Performance-Probleme. Und was haben die erzählt? Wir wollen den 4., 5. Rechner kaufen, Peer, kannst du die einrichten. Und ich habe die ein halbes Jahr lang belabert, dass die ihr Storage wegschmeißen müssen, was auf NFS hinten dran war. Und auch da gibt es unterschiedliche Qualitäten, wie das implementiert ist. Und die wollten immer Rechner kaufen. Und das haben sie dann auch gemacht. Dann hatten wir 4 Rechner, das war komischerweise immer noch ein Problem. Irgendwann haben wir diesen scheiß Storage weggeschmissen, haben einfach alles auf die lokalen SATA-Festplatten von einem Node repliziert, also kopiert. Gut, der hat sich anschließend gelangweilt, alles war schnell, die anderen 3 Rechner haben mal sonst was mitgemacht. Die lokale SATA-Platte war schneller als das ganze Ding auf dem NFS-Filer hinten raus. Liegt natürlich auch im NFS. Ja? Vor allem Cache-Sachen. Cache ist alles. Wenn Sie einen großen IMAP-Server haben wollen, RAM, RAM, RAM. Weil wir haben das Problem, wir müssen Daten lesen, Daten lesen, Daten lesen. Und idealerweise geben Sie einem Nutzer eine Mail, die Sie vor 2 Minuten von außen bekommen haben, noch aus dem Cache heraus gleich wieder über einen IMAP-Prozess zurück. Wenn Sie das über die Platte schreiben, vergessen und von der Platte wieder lesen müssen, haben Sie verloren im größeren Bereich. Darum viel RAM, viel RAM. Und wenn ich dann ein System runter habe, was Cache per Default deaktiviert, na klar, dann ist der Rest völlig logisch. Das heißt, ja, das ist kontraproduktiv. Da bin ich wirklich ein großer Freund davon. Bevor man auf 2 oder 3 Maschinen geht, züchten Sie eine hoch. mehr RAM rein. Mehr CPU ist meistens das Problem, schnellere Platten, aber vor allem im RAM-Cache. Also Breitenskalierung ist erstmal ein Rückschritt in meinen Augen und damit aber auch die Begründung, dass ich es anschließend brauchte. Ja, Cluster-Dateisysteme sind ein ähnliches Ding. Da kann man jetzt einen philosophischen Streit machen. Jeder hält sein Cluster-Dateisystem für das Tollste. Die haben auch tatsächlich Vor- und Nachteile und so fort. Es gibt die Möglichkeit, dass Cluster-Dateisysteme tatsächlich auch schneller sind und Performance-Boost bringen, weil sie verteilt sind und eine verteilte I/O-Leistung dadurch reinwerfen können und wirklich sich nützlich machen, was den Durchsatz angeht. Aber die meisten Cluster-Dateisysteme sind eher dafür da, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Dadurch, dass es mehrere Systeme gibt, die das gemeinsam betreiben, wie ein NFS, ist es vorne dann hochverfügbar vorhanden, aber deswegen noch lange nicht schneller. Die Leute glauben irgendwie immer, ein Cluster-Dateisystem brennt auf der I/O-Leistung. Ich denke immer, die lokale SATA-Platte macht es besser in den meisten Fällen und ist natürlich auch wesentlich einfacher zu administrieren, denn auch das Cluster-Dateisystem hat natürlich Fehler, die auftreten können, hat irgendwie irgendwelche Single-Point-of-Failure-Sachen oder wo ich als Admin dann vielleicht im Urlaub bin und die anderen kennen sich damit nicht aus und wie macht man dann an FSCK im Cluster-Dateisystem, wenn die sich gegenseitig verschluckt haben und so. Huiuiui. Schwierig. Ja? Ich kenne Kunden, die sagen, nee, wir haben überall im Haus Cluster-Dateisysteme, wir essen die morgens zum Frühstück, jeder kennt sich hier damit aus, wir haben das auch total im Griff, wir wissen, was uns erwartet. Ja gut, dann nutzen wir das natürlich, gar keine Frage. Aber wer das nicht macht, extra dafür einführen, nie im Leben. Ja, dann die klassischen DRBD-Sachen. Klar, das stützt mich vor dem Hardware-Defekt von der Festplatte. Wenn es links brennt und rechts 10 Schränke weiter steht die Kopie von der Festplatte, dann ist das natürlich total toll. Da brauche ich kein Backup, das ist schön. Es hat erstmal auch keine Performance-Einbußen, weil aus Sicht des aktiven Hosts ist das ja sein lokales Dateisystem. Er kann ja den Schreibcache exklusiv benutzen oder exklusiv das Dateisystem benutzen und lediglich DRBD kopiert Blöcke im Hintergrund nach drüben. Das ist nicht das Problem. Insofern ist das performancemäßig erstmal eben schön. Aber ich habe halt nach wie vor das Problem, RM-RF geht in Echtzeit rüber auf einen anderen Rechner und wenn ich dann rüberschwenke, ist es immer noch leer. Ja, das hatten wir vorhin schon. Und ich habe natürlich das klassische Split-Brain-Risiko. Was ist, wenn die beiden sich nicht mehr sehen? Was ist, wenn der Passive glaubt, er könne und müsse jetzt aktiv in das DRBD reinschreiben? Was ist, wenn beide DRBDs getrennte Wege gehen? Das werden die nachher sogar erkennen. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, ja, weil links entwickelt sich das Teilsystem halt weiter, rechts und wenn sie sich wieder sehen, stellen sie fest, Moment, wir haben uns ja auseinanderentwickelt. Aber ich wünsche Ihnen viel Spaß, wie Sie die Postfächer von 150.000 Nutzern zusammenmergen, wenn die teilweise hier was verändert haben, teilweise da was verändert haben. Da ist manchmal Löschen aus dem Backup zurückspielen die einfachere Lösung. Das macht dann auch keinen Spaß. So, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich spannend ist und was ich Ihnen auch versprochen habe. Ich mache das auf Replikationsebene. Und zwar so wie SQL oder LDAP. Ich repliziere nicht den Datei, Systemblock sozusagen, ohne Wissen, was da drin ist, sondern ich repliziere als DAVCOD das Mail-Objekt. Das heißt, ich habe zwei Nodes, die miteinander reden, die natürlich auch dieselbe Konfiguration besitzen müssen. Die gleiche Userliste hat also nichts mit diesem partitionierten Setup zu tun. Und die hängen sich in die Events in DAVCOD rein. Also wenn der Linke was macht, sagt er dem anderen Bescheid, du, ich habe gerade die Mail da reingespeichert, und dann sagt der andere, moh, dann mache ich das auch. Du, der hat gerade die Mail gelöscht, den Folder angelegt oder, sagt der andere, prima, dann mache ich das auch. Also so wie in SQL LDAP-Replikation. Ja? Und der redet also mit dem anderen, nun kann das auch sein, dass der andere vielleicht gerade mal wegen Reboot nicht da ist, das besteht die Möglichkeit, dass das verloren geht. Klären wir gleich noch, das ist kaum ein Problem, DAVCOD kriegt das mit und holt das nach, aber selbst wenn, ich kann dann zusätzlich noch einmal am Tag oder einmal am Wochenende auch mal einen Cronjob durchlaufen lassen und dem DAVCOD sagen, schau mal bitte auf beiden Seiten nach, ob da irgendwas nicht stimmt, weil der könnte auseinander dividierte Postfächer miteinander mergen, ja, das was wir gerade beim DRBD hatten, weil DAVCOD weiß ja, was das ist, der versteht ja die Mails, der sieht ja, hier ist eine Mail, die links als gelöscht markiert ist und andersrum, also der kriegt das erstaunlich gut und unproblematisch wieder hin, weil es ja auch um seine Daten und seine Datenbanken geht und da komme ich mit Erswing auf Dateiebene natürlich längst nicht herein. Also, wir haben natürlich wieder so ein System, dass wir zwei DAVCOD-Rechner haben. Die können wir über den Load Balancer auf Active-Active ansprechen. Dann landet der mal da, dann landet der mal da. Jeder hat, und das ist jetzt so sexy, jeder hat seinen eigenen lokalen Storage. Also im Prinzip die lokale Festplatte oder ein RAID 5 mit 8 Platten oder sowas. Ja? Das heißt auch, wenn ich hier RMRF auf Dateisystemebene mache, wird das nicht, wie DRBD das macht, blockweise rüber repliziert oder im SAN rüber gemountet, sondern es ist erstmal nur in diesem Dateisystem. Wenn der ein korruptes Dateisystem hat, ist das andere noch lange nicht korrupt. Ja? Und das Schöne ist ja, DAVCOD repliziert die Events. Wenn er eine neue Mail gespeichert hat, gibt er das dem anderen rüber, damit er das auch macht, wenn DarfCode sie gelöscht hat. Ja, und wenn der Administrator R-RF-Sternchen eingegeben hat, ist das kein Event. Davon kriegt DarfCode gar nichts mit. Das wird nicht repliziert. Hey Jungs, das macht Spaß. Links DarfCode abschalten, Platte rausnehmen, formatieren, reinhängen, DarfCode wieder anschalten. Das geht. Weil wenn der Nutzer das erste Mal hier ankommt, redet der kurz mit dem anderen, was hab ich, was hab ich, ich hab nix, du hast 10.000 Mails, oh, na dann geht mal rüber. Sie haben natürlich dann keine Redundanz, wenn der Rechte auch stirbt, Vorsicht. Aber das geht, das heißt, Sie können, wir haben jetzt mit XFS rumexperimentiert, X4 finden wir besser, ja gut, dann formatier doch um. Ja, raushängen, formatieren, reinhängen, wächst wieder an. Das ist so ein bisschen wie so ein Alien-Film, ne? Abgehackter Arm, kommt da wieder. Das macht, ich gebe zu, das macht Spaß. So einen Baum löschen, dann den Login machen und dann gucken, wie so der Traffic, die Platte wieder voll wird. Kann man die DFS gucken und ah, nach 2 Tagen ist wieder alles da. Damit kann man übrigens auch umziehen. So von einem System aufs andere, den mache ich replizieren, lasse den eine Woche im Hintergrund laufen. Muss ich gar nicht so gucken, dass ich mit R-Sync zu einem bestimmten Zeitpunkt das einfach hinkriege und so. Kann total entspannt sein. Das sind autarke, das heißt es gleich, autarke Systeme. Das geht sogar so weit, dass ich Experimente machen kann. Links fahre ich Mail-Dir-Format und rechts fahre ich MD-Box. Und wenn ich die Nutzer genau 50-50 drauf verteile, kann ich mal am Ende sogar Lastgrafen angucken und feststellen, oh, das eine hat 20% weniger Last erzeugt als das andere. Und fragen Sie mich jetzt nicht, was besser ist. Das will ich seit Jahren machen und ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Aber MD-Box ist besser, aber ich habe keine Graphen dazu. Da war eine Frage. Das ist natürlich das Problem, ne? Wenn ich jetzt wirklich 5 Terra gelöscht habe und dann sage, juhu, schalt den Nutzer rauf. 5 Terra bei aller Liebe brauchen trotzdem ihre Zeit, bis sie wieder da sind und so lange wird es aus User-Sicht natürlich nicht funktionieren. Das kann man machen. Ich kann ja über Kommandos eine Synchronisation steuern, zeige ich auch gleich noch, glaube ich. Es gibt ein Sync-Kommando vom DarfCode und ich muss dem ja im Loadbalancer keine Nutzer geben und kann dem trotzdem sagen, synchronisiere mir jetzt nochmal bitte alle Nutzer, die du kennst und dann kann er das 2 Wochen lang machen. Dann ist vielleicht auch der älteste Sync 2 Wochen alt, dann kann ich den nochmal machen, das ist ja inkrementell, kein Problem. Oder ich schalte Nutzer auf und sage, okay, das letzte Delta aus den 2 Wochen macht den Kohl nicht fett. Und das heißt auch, ich kann auch, wenn ich Mail speichere, ja, selbst wenn der jetzt eine neue Mail bekommen hat und der war gerade down und der kriegt das Event nicht mit, speichere mir die E-Mail. Ja, in dem Moment, wo wieder eine Mail ankommt und die über dieses Postfach ein Gespräch führen oder der Nutzer sich anmeldet und sie sich darüber unterhalten, merken sie, okay, du weißt was anderes als ich. Dann gibt es noch so ein paar Sequenznummern, das ist ähnlich wie DRBD, dass man so abchecken kann, wie viele Änderungen hattest du, wie viele Änderungen hatte ich. Und DarfCode guckt ja auch einfach in seinen Index. Der muss ja nicht 5 GB Mail angucken wie ein R-Sync-Prozess. Der muss ja nicht das Volumen anschauen. Der guckt in seinen Index und sieht, ich habe 1000 Mails, du hast 998, dass das Delta 2 E-Mails übertragt dich schnell. Das geht rattenschnell. Ja, mit R-Sync würde er erstmal rödeln und Prüfsummen über den kompletten Storage bilden. Das ist hier natürlich was ganz anderes, weil DarfCode ja weiß, was er tut. Soweit klar? Ja. Und ehrlich gesagt, eigentlich trivial, ne? Man muss es halt programmiert haben. Ja, und manche kennen das vielleicht noch von früher, das hatten auch die alten DarfCode schon, dieses Desync-Kommando war das in den 1er DarfCode, die neueren DarfCode-Versionen haben das im DarfADM-Kommando als DarfADM-Backup, DarfADM-Mirror als Subkommando mitverarztet. DarfCode kennt ein Desync-Protokoll, das hat er schon immer gehabt, damit kann ich eine Mailbox auch in Dateisystem rausspeichern und auch damit synchron halten, auch bidirektional. Und im Prinzip, das, was DarfCode da macht, ist dieses Desync-Protokoll. Ich starte, so wird das konfiguriert, ich starte auf beiden DarfCode-Servern einen DarfADM-Prozess, mache die netzwerktauglich, also lasse die als Listener ins Netzwerk hören und dann kann der eine DarfADM mit seinem Desync-Protokoll mit dem anderen reden und darüber unterhalten sich. Das ist gleich, als ob ich ein Desync lokal auf der Platte mache. Im Prinzip ist es das Gleiche, ich kann R-Sync lokal auf der Platte machen oder ich kann R-Sync über SSH zum anderen Rechner machen. Und dann reden die beiden R-Sync-Prozesse über das Dateisystem und die Netzwerkverbindung miteinander. Das ist genau das gleiche Prinzip und damit funktioniert es komischerweise auch. Ja. Damit die Kommunikation nicht abgehört wird, kann ja auch sein, dass sie vielleicht 3 Racks weitergeht oder vielleicht sogar mit nicht zu viel Latenz an einem anderen Standort, habe ich einen symmetrischen Schlüssel. Das heißt, die Kommunikation zwischen den DarfCode-Systemen ist eigentlich ausreichend sicher geschützt. Ja, und dann komme ich dann mit TCP ran. Das kann ich im dümmsten Fall standortübergreifend routen. Ja, und damit auch aus Brandschutzzonen raus oder tatsächlich 2 Rechenzentren, die sonst irgendwie nur kreuzvernetzt sind, aber 10 Kilometer Abstand haben. Ja, das würde schon gehen oder machen wir so. Das Schöne ist, diese Replikation ist bidirektional. Klar, ne? Wir haben ja gesagt, beide Systeme sind aktiv. Der Nutzer kann nach dem Zufallsprinzip dort und dort auftauchen. Das heißt, das geht in jede Richtung. Ist ja nicht so, dass einer ein Mirror ist vom anderen. Das ist ja auch der Unterschied zu den alten DABD-Sachen. Die neueren können das Active-Active machen, aber dann muss das Dateisystem das können. Aber insofern ist es mir in dem Sinn auch erstmal total egal, wo denn mein Nutzer tatsächlich nach dem Zufallsprinzip aufschlägt. Ja. Ja, aber es ist auf zwei Knoten begrenzt, richtig. Das heißt, ich kann natürlich das als Active-Active fahren, ich kann aber auch im Prinzip sagen, ey, mein anderer ist nur Standby, ja, ich habe nicht so viele Nutzer, der langweilt sich eh. Dann ist es einfach trotzdem vielleicht eine gute Idee, die primär auf einem aufkommen zu lassen. Das heißt, DAVCOD ist aus seiner Sicht Active-Active im Betrieb, aber der zweite kriegt einfach nichts zu tun. Das kann einfach ganz nett sein, weil dann habe ich nur einen Logfile, dann habe ich nur einen Rechner, wo sich das abspielt, dann ist es für mich einfach übersichtlicher. Der zweite könnte aber jederzeit aktiv werden. Also ich brauche noch nicht mal einen Failover-Mechanismus in dem Sinne. Nur der Load-Balancer muss halt kapieren, Maschine 1 tot, jetzt bitte rüber. Aber nicht DAVCOD muss seine Logik ändern, sondern auf einmal kriegt der zweite halt TCP-Verbindung und macht halt seinen Job. Aber an dem internen Verhalten von DAVCOD hat sich deswegen nichts geändert. Ja, sodass ich halt schon auch die Frage stelle, wenn ich ein DRBD habe, habe ich Split-Brain, habe ich Active-Passive und ich habe rechts und links 5 Terabyte. Wenn ich das mache, brauche ich rechts und links auch 5 Terabyte. Jeder hat ja seinen lokalen Storage, aber ich gehe halt oben rum und habe noch nicht mehr diese ganze Heartbeat-Pacemaker und sonst was Gedöns. Sache am Hals und keinerlei Split-Brain-Problematik. Sodass es einfach gar keinen Grund mehr gibt, dass heute noch, nichts gegen DRBD, aber dass heute noch über DRBD abzufrühstücken. Ja, wie sieht das aus? Denken wir das ganz kurz mal in Sachen Performance. Haben wir gesagt, Schreiben und IO-Performance ist unser Problem. Insofern muss man die Frage schon stellen. Natürlich beim Schreiben, schreiben beide. Ich muss das rübergeben, da spare ich auch nichts. Meine lokale Platte wird auch dadurch nicht schneller, weil ich muss ja simultan schreiben. Das ist insofern also erstmal total egal. Jetzt habe ich natürlich die Situation, dass ich die Lesezugriff auf beide Hosts verteilen und was der eine dem einen Nutzer, den einen 25.000 Nutzern gelesen und rausgegeben hat, musste der andere nicht tun. Das heißt, das, was beide Hosts lesen müssen, ist tendenziell schon mal deutlich weniger, als wenn alle Nutzer auf einem Rechner wären. Das heißt, auch wenn ich das Active-Passive-Setup mache, habe ich natürlich keine Lastverteilung. Ne? Aber wenn ich die nicht brauche, ist ja gut. Ja? Insofern ist es schon eine gewisse Entlastung, aber gerade das relativ teure Schreiben, das kann ich damit natürlich nicht umgehen. Wenn ich das jetzt so balancen will, dass ich das so Active-Passive betreibe, kann ich jetzt halt aber auch relativ, also weil ich den Load Balancer davor vielleicht sparen will, ne? Das soll unter mailprovider.de funktionieren und ich will nicht nochmal eine Infrastruktur davor packen, sondern nur mit zwei Rechnern einfach so ein Cluster bauen. Da brauche ich gar keinen riesen Aufwand machen. Wer will, kann das noch mit Heartbeat Pacemaker machen, aber am entspanntesten ist das wirklich mit sowas wie, ach, steht gar nicht da, KeepAliveD. Ja, das ist ein Dreizeiler in der Config, weil das Einzige, wo die beiden KeepAlive sich unterhalten müssen, ist, bist du da, dann hast du die IP, bist du nicht da, fahre ich die IP hoch. Ich habe ja keinen Mount, ich habe ja keine Problematik, ich muss nicht wie beim Heartbeat irgendwas abfangen, was ist, wenn der den Mount nicht weggekriegt hat und dann brauche ich so Stornage, schalte ihm Strom ab und so eine Probleme, fällt ja alles weg. Das Schlimmste, was bei Split-Brain-Problematiken existiert, ist, dass beide ihre IP-Adresse hochfahren, weil sie sich untereinander nicht gesehen haben. Aber Daten gehen nicht kaputt. Und das Schlimmste ist, wenn beide ihre IP-Adresse hochfahren, klappt sogar noch erstaunlich gut. Weil dann spielen die ein bisschen Ping-Pong auf dem vorgelagerten Switch und der wird das ein bisschen cachen, das heißt, minutenlang hat er entweder den oder den. Aber es wird sogar gut funktionieren, außer dass es irgendwie Verbindungsabbrüche gibt. Aber damit, manche haben das tagelang und merken das nicht. Ja? Das, oder andersrum, wenn Sie so eine Cisco haben, eins meiner Lieblingsfreunde da, haben Sie vielleicht schon mal gemerkt, ziehen Sie eine IP-Adresse um und die Firewall reilt eine Stunde lang nicht, dass sich die MAC-Adresse geändert hat. Das wird uns total in die Hände spielen. Dann können die Ping-Pong spielen und einmal pro Stunde switcht da. Ja? Gut. Okay, oder ich packe eben Load Balancer davor und dann kann ich die halt ein bisschen auch bündeln, um das zu konsolidieren. Ja? Aber ich habe kein Problem. Oh, Replicator, sieht nach so einem Dinosaurier aus, also Replicator. Das sind die Kommandos dafür auch als Spickzettel für Sie. Oh, Fragen? Entschuldigung. Ja, natürlich. Also, Frage noch fürs Mikrofon. Was ist, wenn die Desyncs auf beiden Prozessen sich verhakeln und dadurch nicht mehr replizieren? Der Load Balancer das mal so verteilt. Ne, klar, dann habe ich auf der logischen Ebene von dem, was der Nutzer sieht, natürlich ein Split Brain. Mal sind die Mails da, 3 Minuten später sind sie nicht da, dann sind sie nicht da. oder im Webmailer sieht er den einen, der andere sieht den anderen. Ja? Klar, das kann ich. Aber wenn Sie sich dann wieder sehen, dadurch, dass DarfGod weiß, was das für Objekte sind, kriegt er das synchronisiert. Ja? Dann sagt er huhu und zieht sie wieder zusammen. Ja? Über ein Kommando oder beim nächsten Login. Insofern ist das halt für die Dauer des Ausfalls ein Problem, aber nicht für mich als Administrator. Sekunde mal, Reinhard, da ist noch eine Frage. Ja, wenn ich ein Keep-Alive-D auf Software-Ebene, das ist, du erfährst mit if-config die IP-Adresse hoch oder ich. Und dann kann ich mir den sparen. Naja, das Problem ist, wenn ich ein einfaches Round-Robin-DNS mache und ein System ist weg, dann kommen ja immer noch Clients, die mit dem reden wollen und dann habe ich nur 50% der Nutzer tot, aber damit schaffe ich es auch bis auf Heise. Also das wird nichts. Das liegt daran, wie man Mails speichert. Alle Mails haben eine Unique-ID, schon immer. Das hat mit der Synchronisation hier nichts zu tun. Diese Unique-ID, das ist nicht eine Sequenznummer, sondern eine lebenslange, lange ID. Das ist auch nicht die Message-ID, die wir sehen, sondern einfach ein langer Zahlenwert. Das ist die Unique-ID, über die sich auch mein Mail-Client mit dem Server unterhält. Wenn er sagt, kenne ich die Mail, muss ich die runterladen oder habe ich die schon im Cache? Darum darf die sich nicht ändern. Und darüber ist jede Mail ausreichend sicher eindeutig zu Lebzeiten identifiziert und man kann genau sagen, kennst du die ID auch? Wenn nicht, gib sie rüber. Das ist insofern relativ einfach trotzdem gelöst, dass die halt hochgezählt wird. Aber ja, ich habe das noch nie erlebt. Und also so funktioniert IMAP seit Jahren. Dann hat auch schon der IMAP-cachende IMAP-Client auf dem Desktop ein Problem. Also ich könnte sowieso immer auch in eine Richtung nur synken, also das nennt DarfGod halt Backup, ne? Mach alles platt, was an Changes drüben ist und schieb's rüber. Also ich kann über diesen Mechanismus auch im Backup-Server halt fahren, da muss ich nicht mit R-Sync ran. Es ist aber so, dass anhand der Sequenznummern und diversen Sachen DarfGod eigentlich rauskriegt, dass der sie gelöscht hat. Und dann kann er sie drüben auch löschen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er das macht, aber es kriegt er hin. Na gut, da muss man halt gucken, also in dem Moment, wo der Nutzer sich ja anmeldet, reden die miteinander und dann stellen sie schon fest, dass es ein Diff gibt. Ne? Also diese Replikation funktioniert ja zum Beispiel auch, wenn Mail-Dir-Storage drunter ist. Mail-Dir-Storage, jede Mail wird als eine Datei gespeichert, basiert ja auf der Idee, dass auch diese Mails vielleicht irgendwie durch Skripte oder durch den Postfix da reingespeichert worden sind ins Dateisystem. Das heißt, ein Mail-Dir-Speicherformat, wie man das mit Kurier und so seit 20 Jahren macht, setzt halt immer die Idee voraus, der IMAP-Server geht da rein und guckt, was er so für Dateien findet. Die sind aber nicht von ihm da reingeschrieben worden. Ne, sondern die Übergabe findet über das Dateisystem statt. Und insofern muss der DarfGod natürlich Mechanismen haben, sowieso, wenn man sich anmeldet, solche Events nachzuholen. Ne, also wenn ich auch an der Replikation vorbei das natürlich direkt ins Dateisystem schreibe, dann gibt es kein Event im DarfGod, weil Postfix hat es geschrieben. Darum nehmen wir ja LMTP an der Stelle. Aber der andere weiß nichts davon. Und hat natürlich auch die Daten nicht gesichert. Klar, ich habe an der Stelle ein Loch. Aber wenn er sich drüben anmeldet, reden die miteinander, der stellt fest, oh, ich habe 10 neue Dateien für den Account und schiebt sie halt rüber. Wenn der Nutzer sich jeden Tag einloggt, dann sind auch beide in Sync. Wenn der Nutzer 4 Wochen lang sich nicht angemeldet hat, dann sind links die 4 Wochen Mails und rechts nichts und wenn was verloren geht, sind sie weg. Das heißt, darum würde man halt zur Not, wenn man sowas macht, einen Cronjob machen, der das macht, beziehungsweise darum liefere ich halt direkt über den LMTP, also über den DarfGod Top-Down ein und dann habe ich den Event. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, ich habe eine Race Condition, dass du was sagen kann. Ich weiß, es hat immer funktioniert. Beziehungsweise, machen wir mal weiter, es gibt Mechanismen, um dieses letzte Quäntchen rauszukriegen. Da muss ich aber weitermachen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Ja? Also es gibt ein paar Tools für zu Hause, wo ich darauf fragen kann, sind die gelaufen und so weiter. Ich kann auch einige ausnehmen, weil die irgendwie nicht reingehören oder sowas. Er kommt damit rein. Ja, lustig ist, ich repliziere auf Thief-Skripte. Das fehlte früher, da habe ich eine Weile mit Timo diskutiert. Die werden mittlerweile auch rüber repliziert. Das heißt, ich kann wirklich ein vollwertiges zweites System an der Stelle haben. Kleiner Fallstrick, wenn Sie rechts und links Quotas in separaten Datenbanken haben, ist alles gut. Wenn beide Systeme in dieselbe SQL-Datenbank als Quota-Datenbank reinschreiben, dann wird alles doppelt gezählt. Das sorgt manchmal für wenig Verständnis. Ja. Und wer mit MDBox das fährt, und das ist jetzt eigentlich wieder ein Vorteil, beide sind ja autark, beide haben separaten Index. Das heißt, beim MDBox muss ich ja Mails löschen, also purgen nochmal, damit sie wirklich aus der Datenbank verschwinden. Und den Cronjob muss ich natürlich auf jedem der beiden Rechner machen. Denn bloß weil ich links im Dateisystem ein bisschen komprimiere oder defragmentiere, hat der andere ja nichts davon. Es ist ja ein autarkes System. Das ist ja eigentlich logisch, muss man bloß dran denken. Ja? Gut, und das ist jetzt der nächste Punkt. Es gibt einen Dovecot Director und der löst jetzt unter anderem genau so ein Problem. Denn was wir jetzt natürlich noch so ein bisschen suboptimal haben, sind solche kleinen Race Conditions beziehungsweise halt Caching-Probleme. Ja, wenn auf beiden Systemen eingeloggt sind, dann habe ich das beide mal im Cache, ist eigentlich schade. Ne? Oder der andere muss es noch lesen, was der erste eigentlich schon wissen würde und so. Und das ist suboptimal. Und wir haben halt heute die Situation, dass Nutzer von ganz vielen verschiedenen Source-IPs daherkommen. Die haben Handy, die haben Laptop, die haben Arbeitsrechner und zu Hause ist auch noch permanent irgendwas always on. Und ich kann also gar nicht mal mehr die Source-IP nehmen, um den Nutzer immer zum selben Rechner zuweisen zu lassen, wie das ein klassischer Load Balancer für so eine Webverbindung macht. Ne, Firefox lädt 20 Bilder, kommt immer zum selben Zielsystem für Session und so weiter und so fort. Die kommen aber von verschiedenen Ursprüngen. Und das einzige verbindende Element ist, die locken sich alle als Nutzer Klaus Müller ein, aber davon wissen ja 3, 4 Load Balancer natürlich nichts, ja, weil da versteht das IMAP-Protokoll nicht. Und am besten wäre es natürlich immer, wenn er auf demselben Rechner ist, 1.1, um solche Restprobleme tatsächlich noch auszumerzen. Ja. Punkt 2, um halt Caching besser auszunutzen. Und darum gibt es Dovecot-Direktoren. Das kommt uns jetzt so ähnlich vor wie der IMAP-Proxy und ehrlich gesagt ist es das auch sehr ähnlich. Ich habe jetzt doch wieder so ein vorgeschaltetes System. Vorhin hieß es Partition oder Proxy, jetzt heißt es Director. Und die reden über ein internes Protokoll miteinander. Das heißt, wenn der sich zum ersten Mal hier über den Director angemeldet hat, hier ist eine IMAP-Authentifizierung, dann sagt er, ich habe dich bislang nirgendwo verarztet, also suche ich nach dem Zufallsprinzip einen aus dem Backend aus. Das ist Load Balancing. Einen davon kriegst du jetzt. Und die sind zu zweit über eine Replikation oder zu dritt mit dem Shared Storage. Kann man jetzt beliebig kombinieren. Wenn der nächste ankommt, dann sagt der Load Balancer hier, also du kommst dort oder dorthin, das hätte auch rübergehen können, aber die beiden Dovecot-Direktoren, die reden miteinander. Das heißt, der zweite würde auch wissen, dass der erste Klaus schon auf den ersten Rechner gepackt hat. Dann wird alle weiteren Verbindungen, die von anderen Quellen kommen, auch jeweils zum ersten Rechner durchrouten. Also Layer 7 Load Balancing, wenn man so will. Ja? Ich packe jetzt hier nochmal einen Load Balancer davor, wenn ich das richtig machen will, damit die Active-Active auch von außen unter einem Hostnamen erreichbar sind. Könnte man auch lassen und dann wieder sowas wie ein Keep-Alive-D machen. Einer hat die Service-IP und die sind quasi Active-Active konfiguriert, aber werden Active-Passive betrieben. Dasselbe Spielchen wie vorhin auch. Das heißt, die wissen tatsächlich, was das IMAP-Protokoll ist. Das ist Dovecot. Der kommt damit klar und der kann das dann raustunneln und dann kann man so Spielchen treiben, wer da jetzt SSL terminieren soll und so weiter und so fort. Das sind dann so Detailfragen, aber im Endeffekt ist das relativ einfach und dann habe ich diese Probleme nämlich, die wir gerade da hatten. Das heißt, der kennt die Backends und den Zustand, der weiß also auch ganz nett, wenn so ein System tot ist, dann gibt er dem keine Nutzer mehr. Also wenn ich hinten ein System rausnehme, dann hören die Direktoren halt auf, da Leute rauf zu verteilen. Ich kann auch über dynamische Kommandos auch Backends reinnehmen. Das ist so ein bisschen wie IP-Tables. Also Dovecot hat eine Standard-Config und später kann ich über Kommandos Backends rein rausnehmen. Ich kann ihnen sogar Prioritäten geben und damit Backends stärker gewichten als andere. Und wenn ich meine Config sichern will, dann schreibe ich mir das als Shell-Skript in der Datei rein und muss sie beim nächsten Dovecot-Start halt wieder ausführen. Ne? Und ja, das kann man machen, wenn man jetzt auch High-End will oder wenn man das Quäntchen Performance rausholen will oder wenn ich eben über so ein Dateisystem vielleicht doch Probleme erwartet, dass wenn die Konkurrierenden ins NFS schreiben, ne, dass der Trouble wieder losgeht, wie gerade im letzten Bild, aber ich muss es nicht. Ne? Man fährt im mittleren Bereich auch super, einfach zwei Systeme zu nehmen, beide haben ihr RAID 5 auf SATA-Platten oder auf schnelleren Platten und dann sind die Active-Active nach dem Zufallsprinzip irgendwie so, das klappt schon sehr gut, das ist ein Kann, aber nicht Muss. Als Spickzettel, so sieht sowas dann aus von der Config. Wir sehen, das ist durchaus überschaubar. Ich muss dem halt natürlich A sagen, was sind die Direktoren, weil die müssen ja intern untereinander miteinander reden. Also insofern müssen die sich ja finden können. Und dann sage ich ihm, was die nachgeordneten Backends sind. Und da sieht man auch, zwei Direktoren können das machen als Failover. oder Active Active und hinten habe ich dann 2, 3, 4 Backends. Ja? Und dann habe ich einfach, muss ich einen neuen Service im DarfCode Config machen, dass der Direktor aktiv ist auf dem Port 9090. Ne? Das ist natürlich derselbe TCP-Port. Ich muss natürlich den IMAP-Login über diesen Direktor hooken, damit er dann noch aufgerufen wird. Und ich muss natürlich dann auch noch sagen, wenn da per LMTP irgendwie was gemacht werden soll, weil auch über den Director Mails an die gleichen Ziele durchgeroutet werden sollen, das würde ja auch gehen, dann muss ich das halt auch nochmal separat irgendwie anbinden, weil der LMTP das sonst nicht fragen würde. Ich habe ein paar CLIs, um das Ganze zu fragen, was denn allgemein der Status meinem Directoring ist, wer da irgendwelche Rolle übernommen hat. Ich kann gucken, was ist der Status von meinem Backends und welche Priorität haben die. Also ein bisschen Management kann man machen, muss man nicht machen. Und dann sehe ich auch sehr schön, guck mal, das hat sich halbwegs 50-50 auf die beiden Zielsysteme verteilt. Auch hier zu Doku-Zwecken, ich kann welche rausnehmen, reinnehmen. Und es ist natürlich schon auch schön, wenn man sich das einmal gebaut hat, kann ja auch eine virtuelle Maschine sein. Die Direktoren haben keine IO-Problematik. Die machen TCP. Ja? Das kann wirklich ohne Last irgendein V-Serverchen sein. Und dann kann ich auch einfach einen rausnehmen, die 161, der verteilt nichts mehr und dann fahre ich Updates, dann reboote ich die, dann f-sync ich das Dateisystem oder ich weiß nicht was. Ne? Das ist ja so eine Frage, wer macht denn heute nochmal ein FSTK auf 17 Terabyte Mail-System? Ich kann Ihnen sagen, das zieht sich. Ne? Und dann kann ich den einfach tatsächlich auch als Maintenance-Mode einfach rausnehmen und ja, irgendwas damit machen. Schön ist auch, ich kann fragen, ist der Klaus schon irgendwo verarztet? Und wenn nein, wenn er ankommen würde, wo würdest du ihn jetzt hinverteilen, weil das am wenigsten Last auf dem und dem System gibt? Also ein paar nette kleine Sachen, wer liegt wo und so, das kann man halt irgendwie verarbeiten und sich angucken für die, die da Langeweile haben. Das heißt, wenn wir jetzt alles übereinander legen, haben wir natürlich die Kombination aus allem, was wir hatten. Ja? Jedes System hat ja noch so ein paar Schwachstellen und wir müssen das irgendwie machen. Also wir haben halt vielleicht irgendwie so ein Load-Balancer-Pärchen oder wir arbeiten mit DNS-Tricks oder sowas, aber Round-Robin ist da immer so ein Denkfehler, das geht immer nur so lange gut, wie auch alle online sind. Ja? Ansonsten fährt man sofort gegen die Wand mit Round-Robin, ist klar. Und dann habe ich halt zwei Direktoren, einer sichert den anderen, Active-Passive oder Active-Active angesprochen, und die beiden Direktoren verteilen dann, wenn ich groß bin, auf diese partitionierten Server. Da haben wir vorhin ja gesagt, 10 Stück, jeder für sich autark da, kann ausfallen, aber wenn ich die jetzt dann eben nochmal als Replikationspärchen betreibe, also 10 mal 2, und die ja vielleicht sogar mir den Luxus leiste, Active-Active anzusprechen, dann schaffe ich auch mehr pro Zielsystem, dann habe ich tatsächlich ein durch und durch redundantes Setup. Insofern funktioniert, wollte ich auch das partitionierte System jetzt gar nicht zu sehr bashen, man muss halt bloß das Backend nochmal absichern. Und das kann ich halt dadurch dann sehr schön kombinieren. Ja, wenn man so eine Replikation machen kann, auf die Uhr gucken, dann muss eine Userliste generiert werden können. Das liegt einfach daran, wie die Authentifizierung aufgebaut ist. Stichwort ist der Iterate Query. Wer da in der Doku von dem Outfiles mal danach schaut. Das heißt, wenn ich eine Liste von DarfCode abfrage, muss er aus dem LDAP oder SQL das lesen können, welche Nutzer gibt es, damit er weiß, wie so ein Zyklus von so einer Replikation eben aussieht, wenn er durchläuft. Und dann kann ich die Replikationsconfig aktivieren und kann zur Not halt über das Replikator-Kommando zugucken. Das ist das How-To, Spickzettel für zu Hause. Ich baue eben dieses Notify-Plugin rein, also quasi, dass ich mich in diesen Event reinhängen kann, damit ich das mitkriege. Und das Replication-Plugin braucht dieses Notify-Plugin, um das eben mitzukriegen. Dann habe ich ein paar Ports und Sockets aufgemacht. Da war lang. Damit die miteinander reden können, einfach abtippen, einfach machen. Hier sage ich halt TCP-Port 12345. Darauf gibt es einen symmetrischen Schlüssel, Secret, Test oder was auch immer sie Ihnen da Geheimnisvolles einfällt, mit dem ich halt die Kommunikation verschlüsseln kann. Und dann sage ich halt hier, weißt du was, dein Replikationspartner drüben ist die 161. Und das ist das Einzige, was sich jetzt von Server zu Server unterscheidet. Ich trage bei der 162 die 161 ein und bei der 161 trage ich natürlich die 162 ein. Also jeder Kreuz, damit er mit dem anderen redet. Hier unten sind die normalen Desync-Parameter. Wer mit Desync rumspielt, kennt die Parameter, dass zum Beispiel ich kein Public Namespace oder keine Shared Folder replizieren möchte, weil DarfCode würde die halt stumpf rüberreichen und dann würde ich ja Mails duplizieren, ne, wenn ein Shared Folder an 10 Leute verteilt worden ist in meinem Netzwerk und alle kriegen das unter der lokalen Nutzerempfängererkennung rüber repliziert, dann bricht Chaos aus. Also man will das zum Beispiel dann hier auf den Bereich der Inbox und alle Unterfolder unter der Inbox limitieren und nicht Public Folder oder Shared Folder irgendwie mit einbeziehen. Das ist so die Stolperstelle, die man dann beim ersten größeren Produktivgang merkt, dass das irgendwie ganz gut ist. Ja, soweit bis hierhin. Wer da mehr dazu lesen will, der kann sich gerne hier vorne auch im Bücherstand das DAFCOD-Buch mal angucken. Da ist das Ganze auf 10, 20 Seiten dann immer nochmal ausführlicher beschrieben mit ein paar Details, die jetzt hier den Rahmen sprengen, zum Beispiel wie man Shared-Folder dann sauber repliziert. Und ansonsten stehe ich natürlich gerne noch für Fragen und Antworten zur Verfügung für die, die das noch nachbasteln wollen oder die mir bis jetzt noch nicht trauen. Oder sind die Skeptiker? Gibt es noch Fragen dazu? Jo, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja. Argument war, die Hostnamen von den Maschinen müssen unterschiedlich sein, habe ich gesagt, weil die sich darüber ja unterhalten. Wer bist du, wer bin ich? Das muss ja nicht sein, dass er auch unter diesem Hostnamen das SSL-Zertifikat nach draußen gibt. In der Praxis wird es eher so sein, mailprovider.de ist die IP, die auf dem Load Balancer terminiert, unten drunter dann auf die Hosts geht und die können ja individuelle Namen haben, ja, und dann trotzdem aber auch von Mail mit dem Standardzertifikatsnamen antworten mit dem Standardzertifikat. Das machst du im SSL-Webcluster nicht anders. Du hast ja auch 5 Webmaschinen und die heißen halt unterschiedlich, aber konfiguriert ist die Virtual Host Domain Example.com mit dem Standard SSL-Zertifikat. Du darfst sie bloß nicht 1:1 klonen, dass sie wirklich alle nur Mail-Cluster heißen, sondern du musst halt sagen Mail-Cluster 1, Mail-Cluster 2. Das ist die Stolperstelle. Sonst hat man da ganz komische Effekte und kapiert nicht so ganz, warum. Das ist alles. Nein. Doch, als System, als Systemname auf der Shell. Uname-A oder Hostname-USF. Aber das ist ja nicht das SSL-Zertifikat, was er rausrückt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, wer das nochmal nachlesen will, ob wir schon mal Ceph Object Store darunter ausprobiert haben. Ja, erstens ist im DAFCOD-Buch beschrieben. Zweitens sind wir ja durchaus, sagen wir mal vorsichtig, sehr Ceph-affin und wer dazu mehr erfahren möchte, allgemein, kann ja gerne morgen die Vorträge meiner Kollegen hier anhören. Wir haben noch keinen großen Provider auf den Ceph Object Store umgestellt, die haben sich da noch so ein bisschen, aber an sich ist Ceph Object Store für große Mail-Server natürlich total geil. Und dann, das löst auch ein paar von diesen Netzwerk-Dateisystem-Problemen, die wir hier skizziert haben. Ja, natürlich. Aber das ist halt auch wieder im Prinzip ein Cluster-Dateisystem, was man halt im Griff haben muss. Erfordert Komplexität und Wissen, ist an sich ein geiles System, aber ist jetzt auch nichts für den Hausgebrauch. So, erstmal.
Aber es soll noch Zeit sein für Applaus.
Ja, ja. Ja. Das hört sich immer sehr positiv an, wenn er das sagt, aber in Wirklichkeit ist das ein Rausschmiss.